Dreierkette, VBA, Fußball-Talk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Moin und herzlich willkommen, Dreierkette VBH hier, Folge 127 und auch ich melde mich zurück im Dienst im Jahr 2026. Ich habe die kleine Winterpause etwas länger gestaltet als meine zwei Kollegen hier an meiner Seite, aber die haben mich herausragend, wirklich herausragend vertreten. Ihr habt das sehr, sehr gut ohne mich gemacht, kann ich großes Lob aussprechen und deshalb darf ich euch beide jetzt auch direkt herzlich willkommen heißen. Habt ihr mich vermisst?
Ja.
Ja, nicht alle auf einmal.
Ja. Nicht so viel Emotion auf einmal. Nee, doch, ich glaube, ich kann auch für Noah sprechen. Natürlich, wir haben ein bisschen Guidance vermisst. Es ist vor allem immer ganz witzig, wenn du nicht da bist, als der eigentlich natürlich und unausgesprochen gewordene Moderator im Laufe der letzten 3 Jahre. Man weiß nicht, wie man so anfangen soll, weißt? Wir haben dann mit Noah besprochen, so, hey, du fängst an. Aber wenn es dann heißt, so, okay, Hannes, jetzt geht's los, denke ich mir so, ey, nee, was sage ich jetzt? Das muss ich sagen, das vermisse ich schon, wenn du nicht da bist. Und ein, zwei Mal habe ich es auch Noah in den Augen angesehen, dass wir beide nicht den Übergang geschafft haben. So, wir waren beide durch mit dem Thema, aber keiner von uns beiden hat diesen eloquenten, schön formulierten Übergang gefunden, den du auch meistens findest.
Ich kann auch gerne nächstes Mal einfach nur für die ersten 2 Minuten kommen, wenn es okay ist. Dann ich gebe euch dann so ein bisschen Starthilfe und den Rest, den macht er dann halt einfach zu zweit. Das kriegt er dann ohne mich hin. Oder Brian, machen wir so.
Ja, gerne.
Wunderbar.
Ich bin irgendwie noch ein bisschen.
Nee, das freut mich auch.
Der ist gerade am, also hätte er keine Freundin, würde ich sagen, ist er am Tindern, weil du siehst gerade so konzentriert aus und irgendwas, ist es bei dir, Noah, irgendwas klingt so bling, bling.
Ja, das liegt daran, weil du im Bad sitzt und was weiß ich, deine Seife auf den Boden fällt. Nee, ich bin gerade nur genervt.
Man muss dazu sagen, Hannes sitzt tatsächlich im Badezimmer mit dem Mikrofon und dem Laptop auf der Toilette.
Ist die neue Mode. Nee, das gehört sich so, wenn die bessere Hälfte des Geld verdient in einem Haushalt und Wohnzimmer/Arbeitszimmer braucht, um sich zu konzentrieren.
Du, ich kann dich nächstes Mal, ich lade dich gerne in den Palazzo Soldner ein für Aufnahmen, wenn die Situation vorherrscht. Bei mir gibt es mehrere Räume, kriegst ein eigenes Zimmerchen, kannst du aufzeichnen.
Diese 1% da mit diesen Wohnungen, wo man Türen schließen kann, unmissverständlich.
Brian, wo steckst du denn eigentlich? Bist du in Konstanz am Bodensee?
Ich bin gerade beschäftigt, in Konstanz am Bodensee zu wohnen, ja.
Was hat der eigentlich? Junge, bist eigentlich vor der Aufnahme auf den Kopf gefallen, oder was? Wir machen das mittlerweile zum 140. Mal, glaube ich.
Ja, ich bin.
Wir haben vor 3 Minuten die Aufnahme gestartet. Partizipiert bitte jetzt auch.
Ja, ich kann
mal.
Euch, also, kann ich das auch teilen. Hallo! Also ich muss sagen, ich bin hier gerade in ungewohnten Aufnahmeterrain, weil ich benutze gerade mein MacBook und normalerweise benutze ich meinen Arbeitslaptop zur Aufnahme und die, sag ich mal, die Dateien sind alle nicht so da, wie ich mir das vorstelle und die Cloud ist auch gerade nicht so da, wie sie arbeitet und WhatsApp geht nicht und deswegen habe ich mir das Pubquiz jetzt gerade per Mail nochmal geschickt, damit ich euch nachher dann damit euch erfreuen kann. Also es ist alles zum Dienste der Wissenschaft, muss man sagen.
Noah wollte nur kurz flexen, dass er einen privaten Mac benutzt.
Das war das einzige. Ja, ich wollte es auch gerade sagen.
Der einzige Grund dieses Kommentares.
Ja, hat
er wollte nur Mac? Unterbringen, dass er Heavy Mac User ist. Boah, nee, die Debatte fangen wir bitte nicht an.
Nee, wir fangen nicht an. Ich nehme an. Aber ich muss an der Stelle sagen, weil wir sind ja alle so Leute, die gerade ins Arbeitsleben starten. Für mich wäre Mac ein Grund, einen Job nicht anzufangen.
Ja, das ist wild.
Weil ich bräuchte tatsächlich eine Dreiviertelstunde, um irgendwas zu machen, was in einem Windows-PC eine Minute dauert.
Um mich nochmal hier abzuheben, nicht nur als Person mit einem Haushalt, wo man Türen schließen kann, ich möchte mich auch mal davon abheben, ich starte nicht gerade ins Berufsleben. Ich bin seit 1 Jahr und 4 Monaten im Berufsleben,
Hannes. Wow, crazy.
Junge, ja,
das ist immer noch
also
Start.
Ich würde sagen,
die ersten 5 Jahre sind Start.
Da weigere ich mich, in diese Kategorie mit eingezählt zu werden. Seid ihr denn eigentlich gut ins neue Jahr gestartet? Also der Podcast ist ja gut reingestartet, aber wie seid ihr denn beide angelaufen so?
Ich hab den ersten Transatlantikflieger gut überstanden. Walle, du weißt ja jetzt auch, wie es ist, 12 Stunden von A nach B zu fliegen.
Also, sorry to say, aber fuck you, das macht ja gar keinen Spaß. Also, so ab Stunde 8 bist du so, boah, können wir bitte landen? Und ab Stunde 10 tut's einfach nur noch weh.
Ich muss sagen, wenn wir schon gerade eine Aufnahme haben, wo wir so ein bisschen flexen mit den Sachen, die wir haben, ich habe dieses Jahr ganz gut gewirtschaftet, was Aktien angeht, und habe mir dann mit den Aktien eines Pharmakonzerns mein Upgrade gekauft in die Business Class. Und ich muss sagen, 12 Stunden Business Class machen dann schon sehr viel Spaß. Es sind 12 Stunden Flieger.
Pharmakonzern, Rheinmetall.
die habe ich im April, Mai verkauft für unsere Madrid-Reise. Nee, ich wollte nur sagen, 12 Stunden da vorne, das macht Bock. Problem ist nur, und das habe ich auch mit meinem Papa besprochen, wenn du dann die nächsten Reisen antrittst und nicht vorne sitzt. Weil da stirbst du jede Stunde so ein bisschen. Weil vorne wirklich so alle 10 Minuten so, hey, Herr Zehnle, wie geht es Ihnen? Ah, der Bildschirm ist groß, ja, Sie können den noch größer machen. Ah, Sie wollen noch eine Blanket, eine vierte, ja, das passt. Und hinten lehnst du dich da an den Rand, der eh arschkalt ist wegen der Außenluft. Es kommt einmal alle 24 Stunden mal ein Gläsle Wasser vorbei. Nee, das ist schon eine andere Experience. Aber nee, ich bin gut ins neue Jahr gestartet. Ich hoffe, ihr auch. Deswegen, Noah, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich würde gerade die Frage an dich weitergeben. Wie bist denn du ins neue Jahr gestartet?
Ja, eigentlich ganz gut. Wir hatten ja auch letzte Woche darüber ein bisschen gesprochen. Es war auf jeden Fall ganz entspannt. Ich meine, wie gesagt, es ist 2026, ich wiederhole mich auch wieder hier, wir haben jetzt die Folge 127, deswegen kann man den Witz jetzt auch nicht mehr so gut bringen. Genau, aber sonst würde ich sagen, gut gestartet. Ich bin auch soweit jetzt fertig mit meinem Einrichten meiner technischen Umgebung, deswegen bin ich jetzt auch ganz Ohr und kann euch zuhören und meinen Senf dazu beigeben. Ich freue mich, euch zu sehen, ich freue mich vor allem wieder in doppelter Besetzung zu sein. Walle hat ja den HSV gemacht, Walle hat das erste Spiel verpasst, Walle hat den ersten Podcast verpasst. Das ist auch interessant. Da muss man auch immer schauen. Das ist ja immer auch ganz schwierig für, ja, ein bisschen zu schauen, wie das dann ist, die Leistung. Ne, das ist ja immer für die Leistungsbestimmung auch schwierig, gerade wenn man das erste Spiel verpasst. So ist es auch beim Podcast. Wir müssen jetzt erstmal schauen, ob Walle eigentlich podcastfähig ist, auch diese Folge. Ne? Das ist auch wichtig.
Ich bin ganz frisch. Also im Gegensatz zu euch bin ich hier frisch und komme aus vollem Saft. Nee, tatsächlich eigentlich gar nicht mal so wirklich, weil ich nicht nur letzte Woche erst wieder gelandet bin aus Costa Rica in den kalten deutschen Gefilden, sondern auch direkt mal unmittelbar nach Landung mit einem Norovirus ins neue Jahr gestartet bin und dementsprechend die letzte Woche auch komplett flach war. Details erspare ich euch mal. Aber jetzt bin ich wieder auf dem aufsteigenden Asse und deshalb bin ich auch voll für euch da. Und ich würde sagen, jetzt haben wir dann das Intro möglichst lang hinausgezögert, damit Brian endlich seine scheiß Technik-Scheiße einrichten konnte. Ach. Jetzt haben wir zumindest mal einen Bruchteil von Brians Aufmerksamkeit. Hannes, mehr kriegen wir nicht als das, was wir jetzt gerade haben. Deshalb würde ich sagen, wir fangen an mit dem Sport, wir fangen an mit Fußball. Ja, eigentlich haben wir zwei Bundesliga-Spieltage zu besprechen. Nichtsdestotrotz fangen wir untypisch an mit der zweiten Bundesliga. Und zwar mit einem kleinen, aber feinen Erfahrungsstadionbericht. Und zwar diese Woche von mir. Krankheit frisch überstanden bin ich am Samstagabend. Habe ich mich mal wieder gewagt in die heiligen Hallen des Olympiastadions. Zu dem Topspiel der zweiten Bundesliga. Es war Hertha BSC, empfing den glorreichen FC Schalke 04. 20.000 Schalker waren wieder circa da. Die Hütte war ausverkauft, irgendwas zwischen 70.000 und 75.000. Es war alles angerichtet für ein Fußballfest. Und was kam? Eine absolute Nullnummer. Das war wirklich nichts. Das war das mit Abstand schlechteste Stadionerlebnis, das ich in meinem ganzen Leben hatte. Das war so bitter, bitter, langweilig, schlecht und also einfach nur fürchterlich.
Ja. Siehst du da unser Stadionerlebnis letztes Jahr in Madrid ein? Weil das war ja auch ganz geil.
Das Stadionerlebnis letztes Jahr in Madrid war ja nicht existent.
Genau, der war ganz geil. Das war cool.
Aber krass, nee. Ja.
Sorry, Neu, ich will dich gar nicht unterbrechen, aber ich habe eine Frage. Wir reden ja gleich natürlich über das, was außenrum passiert ist und vor dem Spiel. Aber spielerisch, hat dich da irgendwas überrascht oder war es das Spiel, was du erwartet hast?
Nee, also traditionell, ihr beide hattet ja auch schon die Ehre mit mir, auch schon im Gästeblock zu stehen bei Hertha Schalke. Es ist ja traditionell ein unfassbar schlechtes Spiel, ja, wo Schalke immer sehr schlecht spielt. Also in Berlin spielt Schalke prinzipiell sehr schlecht. In der letzten Saison konnten sie sogar gewinnen in Berlin, deshalb war ich so ein bisschen frohen Mutes, aber das war ein Ballgeschiebe und wirklich an Peinlichkeit nicht zu überbieten von Schalker Seite. Einziger Lichtblick, das muss man an der Stelle mal sagen, das ist Weltklasse-Leistung, die der Mann zeigt, das ist Loris Karius. Also ich weiß nicht, ob ihr die Highlights gesehen habt oder sowas, aber was der Mann präsentiert bei Schalke, der hat nichts verloren in der zweiten Bundesliga und der zeigt halt einfach, dass er wirklich eigentlich für deutlich Besseres bestimmt ist als das, was er jetzt gerade, also als der Ort, wo er jetzt gerade ist.
Ja, an sich schon krass, wie den das Leben getroffen hat, weil Der war Stammkeeper bei Liverpool zu einem Zeitpunkt, wo Liverpool um die europäischen Plätze gekämpft hat in der Premier League, beziehungsweise um die Premier League an sich und um die Champions League. Wäre dieser eine beschissene Abend damals nicht gewesen, 2018 gegen Real Madrid, würden wir wahrscheinlich Marius Karius als Nummer 1 zur WM mitnehmen.
Aber wenn man ganz ehrlich ist, wird der ja aller Voraussicht nach auch wieder nächstes Jahr Bundesliga spielen mit Schalke. Deswegen.
Ob es mit Schalke ist, wage ich mal jetzt wirklich noch nicht zu prognostizieren, weil also Sport, also 0-0 in Berlin ist eigentlich gar nicht schlecht, einen Punkt mitzunehmen von der Hertha ist nicht schlecht, aber die Spielweise, das ist wirklich besorgniserregend, da will ich gar nicht zu viel drüber reden, deshalb, also ich glaube, Loris Karius wird nächstes Jahr auf jeden Fall Bundesliga spielen, ob es bei Schalke
bei ist, Frankfurt,
das sei mal dahingestellt.
Nein, bitte nein, lass, denn Frankfurt braucht gerade viel, aber sie brauchen nicht noch einen dritten halbmäßig guten
Torwart. Nein, nicht jetzt, aber Santos raus, Zetterer raus, Karius ins Tor. Ja. Ja, aber Walle, mein Lieber, erzähl mal, wie es war, weil wir müssen den Elefant im Raum ansprechen.
Ja, wir müssen den Elefant im Raum
warum
ansprechen.
Warum greifst du Polizisten an? Was soll das?
Ja, also prinzipiell war das Problem, dass meine Begleitung, Premium Chaya, ihr kennt ihn alle, sich mal wieder nicht zurückhalten konnte und Berliner Polizeibeamte verkloppt hat. Nee, im Prinzip muss man ja sagen, vor dem Gästeeingang war ja alles total harmlos. Also es war halt das gewohnte Chaos, wie immer. Wir standen über eine Stunde an, um überhaupt nur in den Stadionbereich reinzukommen. Das war völlig verrückt, also einfach das Chaos wie immer im Berliner Olympiastadion. Oh, huch, wir sind ausverkauft. Ach, da kommen Menschen. Oh, ganz schlecht. Und dann muss man dazu sagen, was polizeitechnisch war da eigentlich alles wie immer. Völlige Überpräsenz, aber jetzt war keine aggressive Stimmung eigentlich zu sehen. Das trifft ja auf die Ostkurve zu. Also man hat dann schon gemerkt, dass auch während dem Warmlaufens gar keine Schalker Fangesänge etc., zu hören waren, von Hertha genauso wenig, die hatten nur einen Banner draußen und dann auch wirklich mit Anpfiff auf beiden Seiten keine Fangesänge und irgendwann hat es sich dann im Gästeblock so rumgesprochen über die üblichen Kanäle, dass es eben massive Polizeigewalt gegeben hat, wohl beim Eingang hinter der Ostkurve und sich dementsprechend beide organisierten Fanszenen darauf geeinigt haben, den Support für das Spiel einzustellen und die Hertha-Fanszene sogar das Stadion verlassen hat. Da muss ich jetzt mal euch beide fragen, so gemessen daran, dass wir jetzt, keiner von uns dreien war dabei bei den Polizeiausschreitungen, aber was haltet ihr davon? Was haltet ihr davon, von der Maßnahme zu sagen, okay, scheinbar gab es irgendwie Ausschreitungen mit der Polizei, unser Weg ist jetzt, wir stellen den Protest, den Support komplett ein.
Es ist eine schwierige Thematik, aber ich habe es ja schon bei uns in der Gruppe so ein bisschen geschrieben, ich finde es von der organisierten Fanszene falsch. Ich finde es ein bisschen kindisch, ehrlicherweise. Und ich weiß nicht, ob das der Vergleich jetzt nachvollziehbar ist, aber das ist so, also jetzt komplett an Haaren herbeigezogen. Ihr kennt ja, also ihr wisst ja, wo ich wohne. Wenn du meine Wohnung verlässt, ist links ein Pizzabäcker. Wenn der Pizzabäcker mich schlecht behandelt, dann sage ich, okay, alles klar, ich zahle jetzt keine Miete. Ich finde, die Direktion von, ich weiß, dass der Vergleich hinkt ein bisschen, aber ich finde die Reaktion schade, weil es macht damit komplett viele Erlebnisse kaputt, weil es auch die Spieler, die auf diesen Support, so ein bisschen mit diesem Support rechnen, Leute, die ins Stadion gehen, weil sie eben diese Gesänge mitbekommen wollen. Ich verstehe, dass es ein Zeichen ist, hey, wir lassen nicht alles mit uns machen, aber ganz ehrlich, wir waren nicht dabei, ich habe auch vieles nur durch Videos mitbekommen, die aggressive Haltung von der Polizei war anscheinend nicht umsonst. Es gab Auseinandersetzungen, es gab Provokationen von der organisierten Fanszene, von der Ostkurve aus. Und dann finde ich dieses Benehmen, hey, ich gehe nicht ins Stadion, ich singe nicht, einfach sad. Und vor allem, ganz kurz, wie viele Schalker und Schalkerinnen sind an dem Tag angereist? Weißt also, du bist Teil der organisierten Fanszene, reist da an und denkst dir, ich singe jetzt die nächsten 90 Minuten mir die Lunge aus dem Mund. Und dann ist der Punkt, wo dir gesagt wird, hey, wir stellen das ein. Da würde ich mir auch denken, so, ah, shit, voll schade, jetzt schaue ich mir halt dieses Ballgeschiebe an.
Ja, aber mal jetzt ganz ehrlich, es ist doch halt eine erwartbare Reaktion, die immer wieder auftritt. Das ist jetzt nichts Neues, dass die Fans ihren Gesänge einstellen bei Polizeigewalt, das war jetzt auch zum Beispiel bei Freiburg gegen Nizza so. Und deswegen an sich, ich kann es nicht so beurteilen, weil ich jetzt nicht vor Ort war, aber wenn, und ich muss jetzt schon sagen, auf Basis der Informationen, die wir haben und auch auf Basis der Erfahrungen, die wir jetzt diese Saison gemacht haben, hat die Polizei auf jeden Fall ein bisschen ein Problem, was Fußballfans angeht. Sei es mal dahingestellt, wie krass jetzt die Hertha-Fans sich dafür eingesetzt haben, dass sie aufs Maul bekommen, aber trotzdem, also das geht nicht. Und da finde ich jetzt, klar, die Reaktion ist schade natürlich für das Spiel und auch für Leute dann eben wie jemand wie Walle und Premium Chaya, die da Bock haben und auf ein geiles Spiel haben. Aber es ist halt der nächstbeste Weg, um irgendwie zumindest den Missmut auszudrücken. Ich äußere da jetzt einfach mal Verständnis dafür. Verständnis heißt ja nicht Zustimmung, aber ich finde trotzdem, das ist durchaus eine angemessene Reaktion auf diese, ja, auf diese übergreifende Polizeigewalt, die diese Saison ist, die finde ich, einfach viel zu lange schon einfach so hingenommen wird, auch bei deutschen Spielen. Das kann nicht sein. Klar gibt es da ein paar Rabauken, aber solange eben ein Freund von mir auch bei Polizeigewalt verletzt wurde, kann ich da jetzt nicht hinstehen und sagen, nee, finde ich schlecht von den Fans. Also da muss man schon, finde ich, dann klar sich positionieren auch.
Ich verstehe, also ich habe Verständnis dafür, dass es ihr einziger Hebel ist. Das ist mir schon klar, ihren Unmut auszudrücken. Aber andererseits muss man sagen, darf man auch die Fälle Freiburg in Nizza und jetzt Hertha Schalke, die darfst du nicht nebeneinander stellen, die darfst du nicht vergleichen. Weil bei Freiburg war das, bei den Freiburg-Fans war das ja so, dass die einfach quasi grundlos hier attackiert wurden und eingesperrt wurden mit ihren Bussen und ähnliches. Ja. Und da muss man jetzt, bei der Hertha muss man schon sagen, das siehst du auch auf den Videos und auch auf den Berichten von Seiten der Fans, also Unschuldige hat es da jetzt nicht getroffen. So, ne? Also da gab es eindeutige wörtliche Provokation und die haben halt auch angefangen, mit Sitzschalen zu werfen auf die Beamten. Ja, was erwarten sie von den Polizeibeamten, dass sie ihre Schilder niederlegen und sagen, bitte werf weiter.
Also, bitte singt für uns.
Deshalb finde ich es auch ein bisschen Kindergarten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Polizei überschreitet regelmäßig und sehr häufig ihre Grenzen. Da bin ich voll und ganz bei dir, Brian. Andererseits muss man in dem Fall jetzt sagen, wenn es dann so eskaliert, wie es da eskaliert ist, dann sind meistens zwei beteiligt. Ja. Das ist ganz selten der Fall, dass die Ultras da Unschuldslämmer sind. Also deshalb ganz schwierig.
Und das habe ich auch gemeint, das ist auf jeden Fall, ich will es jetzt auch nicht ultra in Schutz nehmen, nur ich finde, man muss sich trotzdem auch klar positionieren und in häufigen Fällen besteht einfach ein übergemacht Gleichgewicht, also es ist ungefähr nicht so gleich und es ist kein Gleichgewicht da seitens der Polizei, deswegen finde ich das schon, ja, auch hier bemerkenswert, aber wie gesagt, auch ein bisschen sehr persönliche Note da dabei und deswegen muss man da auf jeden Fall da schon auch die Fakten sich anschauen, die Videos anschauen. Und gerade eben bei solchen Ausschreitungen, hast du schon recht, Wale, gebe ich dir recht, gehören da zwei dazu.
Ich habe eine Frage gerade, weil das jetzt ab und zu mal gesagt wurde, ich glaube von euch beiden, dass das der einzige Hebel ist von der organisierten Fanszene, von den Ultras, sich gegen diese Polizeigewalt zu wehren. Ist es so, also gäbe es keinen anderen, besseren Weg, weil ich finde, den Support einstellen, der trifft die Falschen. Unmittelbar sind, wie gesagt, die Sportler, die Fans davon betroffen. Und ich weiß nicht, inwiefern das hoch eskaliert bis zur Polizei oder warum dann das Einstellen der Fangesänge oder des Supports während des Spiels ein Hebel gegen die Polizeigewalt sein soll.
Ja, sind wir ehrlich, mittelbar betrifft es, ganz böses Wort, das Produkt Fußball, also das Produkt Bundesliga, weil das lebt davon, von Stimmung und Nichtstimmung. Und ich war wirklich in diesem Stadion und ich war Fan von einer Mannschaft und ich habe gemerkt, wie mich dieses Spiel auch, gut, es war sportlich auch unfassbar schlecht, aber wie mich das Spiel auch einfach irgendwann gar nicht mehr interessiert hat, richtig. Weil, also, es war so eine bedrückende Stimmung und warum soll ich jetzt zum Beispiel, aus Sicht der Bundesliga, möchte ich internationale Märkte anschließen, warum soll ich jetzt als, was weiß ich, Asiate, als Chinese irgendwo in Asien dieses Spiel einschalten, wo Totenstille herrscht und dann auch noch schlechter Fußball gespielt wird. Also, das ist schon der Hebel, darüber zu sagen, so schmäle ich das Produkt Bundesliga und habe vielleicht einen Fuß auf dem Gaspedal bei der DFL, die Polizeieinsätze mitreguliert.
Dadurch, dass ein großer USP der Bundesliga eben diese organisierte Fanszene ist, gehe ich teilweise mit deiner Argumentation mit. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel nach England rüberschauen, in die Premier League, die meistgeschaute Liga auf der Welt ist, das liegt ja zu 99,9% daran, dass die Leute, die sich die Spiele anschauen, wenn wir jetzt von dem Fall vom Chinesen sprechen, der schaut sich halt die Spiele an wegen der Intensität, wegen der Geschwindigkeit und wenig wegen der Fangesänge. Also ich sehe
den Punkt, auch, ich verstehe es. Aber du hast auch du hast ja dafür auch kein 50 plus 1 in England. Ja, und du hast ja viel mehr Geld.
Ich verstehe die Argumentation komplett, aber kann es nicht so sein, also ganz kurz, Leute aus der organisierten Fanszene zahlen ja im Durchschnitt schon viel weniger Eintritt für so ein Stadion. Geht mal einfach mit diesen Gedanken. Ich weiß, das ist ein bisschen abstrus, aber könnte es nicht so sein, dass es irgendwann mal heißt, so, hey, weißt du was, die Ultras sind super wichtig für die Stimmung, aber wir sehen einfach keine Minderung der Aggressivität im Stadion. Diese Tickets, diese Stehkarten, Dauerkarten, blablabla, gibt's nicht mehr. Wir machen da jetzt Sitzer rein, die kosten im Schnitt halt nicht 15 Euro, sondern 75 Euro. Und dadurch haben wir mehr Umsatz als Verein. Könnte es auch nicht mal der Fall sein? Also seht ihr, was ich denke?
Glaube ich nicht, weil ich glaube halt, dass dann große Teile vom Rest des Stadions leer bleiben.
Okay, also
Zum Beispiel im Fall von Schalke, also ich glaube halt, dass die Leute, die jetzt gerade in die Nordkurve stehen für 17, 18 Euro, sich dann halt die Tickets für 70 Euro nicht leisten können und dann halt nicht kommen.
Ja genau, die kommen dann nicht, aber es kommen andere.
Glaube ich nicht. Nee. Also es gibt halt Vereine, die leben davon. Leute gehen ja, Schalke Elversberg ist ja kein schönes Spiel, das gucke ich mir ja nicht an wegen des Spiels. Natürlich, das ist halt total schwierig auch nachzuvollziehen aus deiner Perspektive, das verstehe ich als Bayern-Fan, weil jedes Bayern-Spiel ist ein Event und da geht man immer hin und auch wenn die gegen Kräuter Fürth spielen, ist es ein gutes Spiel. Aber wenn halt Schalke gegen Elversberg spielt, da gehst du ja nicht hin wegen dem Spiel an sich.
Ja, nee, verstehe ich absolut. Mein Gedanke wäre halt an der Stelle nur gewesen, ich finde, die Fans müssen, also vor allem diese Ultragruppierungen, die ja für die Stimmung sorgen, und das sehe ich auch absolut ein. Ich war ja in diesem Champions League-Spiel von Bayern gegen Sporting Lisbon, wo ich mich auch darüber beschwert habe, dass außer der Kurve kein Schwanz gesungen hat in diesem Stadion. Also ich weiß, wie schlimm es ist, wenn da neutrale Fußballfans sitzen, aber ich finde, Fans können vielleicht mit so Aktionen irgendwann mal sich selber ins Bein schießen, eben weil, wenn der Verein sagt, so hey, wisst ihr was, wir wollen uns diese ganzen Polizeieinsätze sparen, wir wollen uns diese ganzen Sachen sparen, wir machen die Steher raus, wir machen Sitze rein und dann kommen schon Leute, weißt du, ein Fußballspiel ist immer attraktiv und da finde ich einfach, ist dieses Argument, das ist der einzige Hebel. Ich verstehe ihn, aber ich finde es auch ein bisschen gefährlich und da muss es einen anderen Weg geben, von der organisierten Fanszene ihren Unmut zum Ausdruck zu bringen.
Ja, also ich glaube, das Thema können wir abschließen mit Agree to Disagree. Ich glaube, da sind wir alle drei so ein bisschen auseinander bei dem Thema und es ist ja auch ein total heikles Thema, ein total spannendes und ja auch ein Thema, das viele Verantwortliche sowohl in den Vereinen als auch bei der DFL als auch bei den organisierten Fanszenen und bei der Polizei etc. lange beschäftigt. Wir haben allerdings nicht den Raum dafür, es heute zu lösen. Nichtsdestotrotz hat es mir Spaß gemacht, mit euch darüber mal ein bisschen zu sprechen und auszutauschen. Dennoch wollen wir auch über die erste Bundesliga sprechen, denn ich habe es ja auch schon angekündigt, wir hatten zwei Bundesligaspieltage, die wir eigentlich einordnen müssen. Und ich glaube, wir machen es diese Woche weder chronologisch noch irgendwie an einem Spieltag orientiert, sondern so ein bisschen an ein paar Vereinen, die wir uns im Vorhinein rausgepickt haben, die in dieser Woche besonders gescheint haben, wollen wir uns orientieren. Und da ist ein Verein, der ganz besonders geglänzt hat, Hannes FC Bayern München. Da sind viele Tore gefallen diese Woche, oder?
Da sind in den letzten 10 Tagen echt einige Tore gefallen. Über das Wolfsburg-Spiel habe ich ja mit Noah schon ausgiebig gesprochen. Jetzt die letzten 2 Partien von Bayern. Ein Kommentator von The Zone hat es ganz gut zusammengefasst. Die Bayern lassen ihre gegnerische Mannschaft in der Bundesliga kurz mitspielen. Ihr habt wahrscheinlich die erste Hälfte jetzt geschaut gegen fucking haben wir am Wochenende gespielt, das jetzt ultra Leipzig. Peinlich, fällt mir gerade nicht ein. Leipzig. Genau, gegen Leipzig, sorry. Ja, Rückrundenauftrag gegen Leipzig. Leipzig war in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft. Die hätten wirklich 2, 3 Tore schießen müssen. Haben sie nicht gemacht und dann hat Bayern sich gedacht, so hey cool, ich habe euch jetzt kurz spielen lassen, wir machen jetzt mal ernst. Ähnliches Szenario gegen Köln, so hey, ihr habt kurz mitgespielt, war nett, aber wir zeigen euch mal, wie es geht. Und dann kommt halt so ein Kimmich von der Bank, es kommt so ein Olise von der Bank, der direkt 4 Torbeteiligungen hat. Bambi, Jamal Musiala kommt zurück, macht in der ersten Minute einen Assist. Es ist als Bayern-Fan gerade unfassbar cool, diesen Spielern zuzuschauen, also offensiv gibt's kein Team in Europa, bei dem die Flügelspieler und der Mittelstürmer aktuell auf dem Niveau performen. Das macht echt Bock. Nachdem die Flügelspieler mit Coman und Gnabry, als er noch nicht so fit war, so ein Diskussionsthema waren bei uns. Aber ich würde es, wie gesagt, wieder mit diesem Kommentar von dem DAZN-Kommentator gut zusammenfassen. Die Bayern lassen ihre Gegner kurz teilhaben von dem Erlebnis im Sinne von, hey, ihr seid auch hier, komm, freut euch mal so ein bisschen, weil wir machen gleich ernst und dann ist für euch halt komplett aus. Und so würde ich beide Spiele beschreiben. Die Bayern waren nicht 100%, die waren auch nicht 90 Minuten lang die überlegenere Mannschaft, aber in diesen 75 Minuten beziehungsweise 45 Minuten, wo sie ernst gemacht haben, hatte die andere Mannschaft, die gegnerische Mannschaft, nicht den Hauch einer Chance. Und Leipzig hat jetzt in 2 Spielen 11 Tore kassiert von Bayern. Die haben eine an sich solide Saison gespielt bisher. Aber das zeigt einfach diesen riesen Klassenunterschied, den aktuell der FC Bayern zum Rest der Bundesliga hat.
Brian, gehst du da mit? Würdest du sagen, das 5-1 jetzt ist gleichzusetzen mit dem, was war's, 6-0 vom Saisonbeginn und die Spanne zwischen dem Best of the Rest RB Leipzig und Bayern ist einfach immens groß? Oder würdest du sagen, die Spiele muss man komplett unterschiedlich bewerten?
Ich weiß nicht, ob ihr sie jetzt komplett unterschiedlich bewerten muss. Es ist einfach Fakt, dass Bayern in einer Liga spielt für sich. Teilweise auch die Spieler in der Liga für sich spielen, allen voran eben Michael Olise. Ich würde schon sagen, dass es nicht ganz so klar war wie jetzt letztes Mal. Sie sehen auch die Statistiken, Expected Goals und so weiter, haben schon auch, also man sieht schon, dass auch Leipzig mitgespielt hat und durchaus einige Chancen verbuchen konnte. Gab es auch einiges, eine Situation von Diamandé, wo Neuer überragend gehalten hat und auch noch einen Weitschuss von Nusa. Und also es gab auf jeden Fall die eine oder andere Situation, wo auch Leipzig noch ein Tor machen kann. Aber nichtsdestotrotz, das muss man einfach festhalten, wir haben hier eine Mannschaft und wir haben hier gerade einen Spieler, das ist einfach im Grunde perfekter Fußball, gerade was Olise abspielt. Das ist schon, ja, einzigartig. Es gibt sehr viele Adjektive, die man da treffen kann und sagen kann. Ich weiß auch selber nicht, ich finde, er ist kein spektakulärer Spieler in dem Sinne, aber er ist unglaublich effektiv und ein wahnsinniger, also ich frage mich immer, liegt es daran, dass die Bundesliga einfach an Klasse verloren hat oder ob die Einzelspieler irgendwie zu viel Respekt haben, aber dass ein Spieler so dermaßen so einen krassen Impact haben kann und es ist auch so dabei, und das finde ich das Krasse bei Olise, dass es so leicht aussieht, wie er eben durch die Abwehr reinfliegt, sei es gegen Freiburg, sei es gegen Leipzig, sei es gegen Wolfsburg, da frage ich mich immer, ob er so gut ist, dass er einfach kein schlechtes Spiel machen kann, egal gegen wen er spielt, oder ob einfach auch da die Verteidigung vielleicht zu viel Respekt hat oder einfach nicht richtig ihm eben in die Mangel nehmen kann. Und das finde ich echt schon interessant, muss ich sagen, dass es so einen Spieler da doch noch gibt, der so einen krassen Klassenunterschied eben aufzeigen kann. Also Kane vielleicht würde ich da auch mal noch mit reinnehmen, wenn er an seinen besten Tagen eben auch noch nicht nur Stürmer, sondern auch noch Sechser und Innenverteidiger ist. Aber Olise ist gerade, was die Offensive angeht, das Nonplusultra der Liga. Das ist schon sehr beeindruckend, das muss ich schon zugeben, ja. Hätte ich auch nicht vor der Saison so gedacht.
An der Stelle kritisch ich nur ganz kurz rein, Walle, bevor wir zu dir rübergehen. Olise ist so gut. Also ich will jetzt den Rest der Liga nicht schlecht sprechen. Und da ist mein Lob ganz gezielt an Olise, weil der Typ hat damals in der Premier League, als er für Crystal Palace gespielt hat, schon krasse Scorer gemacht. Weißt du, also Crystal Palace mit Oliver Glasner natürlich eine Top-Mannschaft geworden. Ich habe letzte Woche gesagt, die sind besser als Manchester United. Schon da hat er Gegenspieler in der Abwehr, in der gegnerischen Abwehr aussehen lassen wie mich bei den Ötis 11, weiß. Also der hat schon damals als Mr. Nonchalant gezeigt, wie simpel Fußball sein kann. Und da hast du recht, er macht nicht übermäßig viele Tricks, er macht keine Übersteiger, er macht ein, zwei Haken down hier, aber die Tricks, die er macht, die passen halt perfekt. Er schießt die Dinge in den Winkel, er passt perfekte Bälle und das ist, weil er so gut ist. Also ich möchte nicht abstreiten, dass vielleicht der eine oder andere Abwehrspieler jetzt nicht Top-Niveau hat oder Weltklasse-Niveau hat, der in der Bundesliga spielt. Aber ich sag, Olise ist halt einfach auf einem Niveau wie Robben und Ribéry in ihren allerbesten Jahren.
Darf ich hier mal so ein bisschen auf die Euphoriebremse treten? Also ich mache das auch ein bisschen mit Freude. Ich finde nämlich die Euphorie und die positive Stimmung nach diesem Spiel auf Bayern-Seite ist viel zu groß und widerspiegelt eigentlich gar nicht den Spielverlauf wieder, weil ich finde nämlich, dass man auf gar keinen Fall den ersten Spieltag, also das erste Spiel gegen Leipzig, mit dem Spiel jetzt gegen Leipzig vergleichen darf, weil das ein komplett anderes Spiel war. Leipzig wurde im ersten Spieltag von Bayern demontiert. Das war eine Machtdemonstration von Bayern, die waren über 90 Minuten überlegen und dominant. Und wenn du dir das jetzige Spiel anschaust, war es eigentlich bis zur 75. Minute so, dass es ziemlich ausgeglichen war, wenn nicht sogar mit Übergewicht auf Leipzigs Seite. Also eigentlich war Bayern nur 15 Minuten richtig dominant. Natürlich kann man jetzt sagen, die 15 Minuten haben ihnen scheinbar gereicht. Aber man kann natürlich auch genauso gut sagen, Leipzig hat es irgendwie in den letzten 15 Minuten gar nicht mehr geschafft. Also nach dem 2-1 insbesondere gar nicht mehr geschafft, in das Spiel zurückzufinden. Aber gerade wenn man sich so den Spielverlauf anhand der Torgefährlichkeiten anschaut, dann sind da deutlich größere Ausschläge in Richtung Leipzig.
In der ersten Halbzeit.
Ich sage jetzt nicht nur in der ersten Halbzeit, auch im Anschluss an die zweite Halbzeit. Also die zweite Halbzeit, würde ich sagen, war dann bis zur 75. Minute ausgeglichen. Hannes Gesundheit. Und die erste Halbzeit war dominant von Leipzig. Also deshalb, ja. Ich würde sagen, Leipzig hat hier auch ganz, ganz deutlich die Schwächen von Bayern aufgezeigt und die Probleme aufgezeigt, die sie haben können oder die sie kriegen können, wenn die Personalnot dann doch mal hier und da kurz zuschlägt und wenn man schnell eben über die Außen bei Bayern spielt, dann tun die sich nämlich auch gar nicht so leicht. Deshalb, ich finde, natürlich das hört sich alles total dumm an, weil das Spiel 5-1 ausging, ne? Aber ich finde, das Ergebnis spiegelt überhaupt nicht das Spiel wider. Also gar nicht eigentlich.
Ja, ein Take. Also ich sehe auch, was du meinst. Ich kann dem jetzt nicht so ganz folgen, weil die Statistik, die ich jetzt aufrufe, die zeigt einfach, dass die zweite Halbzeit extrem krass für Bayern auch lief, eben was die Torgefährlichkeit auch angeht. Und super interessant, die Torgefährlichkeit für Bayern extrem gestiegen ist seit der Einwechslung von Olise. Also da sieht man einfach nur den Impact von diesem Spieler. Und das ist eigentlich auch ein Punkt, den man da mitnehmen kann. Also grundsätzlich, Bayern ist verwundbar, aber Bayern ist vor allem verwundbar, wenn Olise nicht spielt, finde ich. Also das ist schon interessant, dass Bayern scheinbar schon insgesamt, natürlich gewinnen sie auch ohne Olise, aber ich sag mal wirklich, dieses spielverändernde Element bringt er jetzt mit. Und da ist man natürlich jetzt gerade auch, wenn Musiala wieder da ist, vielleicht nicht mehr ganz so angewiesen drauf. Aber es ist vielleicht auch ein interessanter Takeaway, dass Michael Olise der wirklich gerade zumindest entscheidende Mann bei den Bayern ist. Das ist vielleicht den Punkt, den man da auch mitnehmen kann, was vielleicht auch gegen sie spricht ein bisschen.
Zwei Takes dazu oder meine zwei letzten Takes zu dem Spiel. Nee, drei eigentlich. Erstens, du hast recht, Walle, wenn du sagst, dass Bayern in den ersten Minuten so ein bisschen geschwommen ist und bis zum 2-1, 3-1 nicht die dominierende Mannschaft war. Aber es ist dann doch sehr erfrischend als Bayern-Fan zu sehen, dass der Manuel Neuer immer noch Weltklasse ist. Ich weiß nicht, ob er durchgehend in dieser Saison Weltklasse war, hat einfach Weltklasse-Reflexe und ich finde von einer Nummer 1, die nicht ultra oft gefordert wird, ist es dann wichtig, weil gegen Köln wurde so ein bisschen kritisiert, so, oh, in seinen besten Zeiten hätte er den gehabt, ja, so what, aber jetzt hat er halt 3-4 Dinge rausgeholt, die richtig stark waren. Take Nummer 1. Take 2, ich finde die Einwechslung von Kimmich ist sehr ausschlaggebend. Das hat ein bisschen Ruhe und Dominanz ins Mittelfeld gebracht und ich finde, die Bayern brauchen das, weil es ist schon so ein bisschen eine Kluft zwischen der Qualität in der Offensive und den Problemen in der Defensive. Die sind ja nicht komplett verschwunden, habt ihr recht. Also Bayern ist verwundbar. Gegen Arsenal hat es ja gar nicht geklappt, haben wir 3-1 verloren. Und der letzte Take ist, ich bin sehr gespannt, wie Kompany so ein bisschen die Harmonie in der Mannschaft aufrechterhält, weil du hast viele Spieler, die vermeintliche Ersatzspieler sind, die sich aber jetzt in den letzten Monaten, wo die Stammspieler ausgefallen sind, sehr gut geschlagen haben. Und ich finde, so ein Tom Bischoff hat auf der linken Seite extrem stark gespielt, aber so ein Fonsi, der will da auf jeden Fall wieder in die Startelf. Und Vertrag wird verlängert. Musiala ist without a doubt ein krasser Baller, aber den haben wir jetzt auch nicht so crazy vermisst. Also ich bin sehr gespannt, wie Kompany diesen Spagat hinbekommt zwischen weiterhin Top-Leistungen, aber auch weiterhin gute Harmonien der Mannschaft beizubehalten.
Ja, das werden wir dann sehen tatsächlich. Ich gehe da schwer davon aus, dass Lennart Kaulitz erstmal wieder auf die Bank rotiert wird, beziehungsweise eher so eine Art Rotationsspieler einnehmen wird, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist in dem Alter. Mit Sicherheit nicht schädlich. Kommen wir zur nächsten Mannschaft, die wir uns für diese Woche rausgepickt haben. Die Statistiken der letzten Woche sind erschreckend. In den letzten drei Spielen insgesamt 9 Gegentore und aus den letzten 4 Spielen nur 3 Punkte gesammelt. Das ist nicht der Anspruch von den Frankfurtern aus Hesse. Die Konsequenz ist, der Dino, der Topmöller, muss gehen, rausgeschmissen, Trainerentlassung. Wie steht ihr dazu? Habt ihr da irgendwie eine besondere Meinung dazu? Ich muss sagen, eigentlich relativ konsequent.
Ich habe selten eine Trainerentlassung gesehen, die ich mehr verstanden habe, weil einfach das desolate Defensivproblem von Frankfurt in den letzten Spieltagen überhaupt nicht in den Griff gekommen wurde. Und da muss sich dann eben auch mal der Trainer eben fragen, welche Spieler stellt man auf, mit welcher Taktik spielt man. Und es ist schon extrem, 39 Tore zu bekommen. Das ist wirklich Wahnsinn. Und deswegen ist diese Trainerentlassung auch mehr als konsequent. Ich finde, Markus Grösche hat es ja dann auch, man konnte irgendwie diese Interviewtermine sehr gut nachvollziehen, wo da die Entscheidung gefallen war, jetzt ist es vorbei. Es gab immer noch so, ich glaube, letzte Woche hat er gemeint, wir müssen die Situation analysieren. Und dieses Wochenende hat er gesagt, so kann es nicht weitergehen. Und dann war einfach klar, dieser Mann wird entlassen. Und das finde ich schon interessant, vor allem, wer jetzt nachkommt, da können wir mal wieder unser beliebtes Dreierkette VBH-Trainer-Rondell anschmeißen. Was glaubt ihr denn, wer nachkommt? Ich habe auch einen Guess tatsächlich.
Ich habe auch einen Guess. Ja. Dann fang direkt mal an. Es ist, ich sag Marco Rose.
Das ist doch mein Guess immer.
Marco Rose, ja, aber auch, weil gemeinsame Red Bull-Vergangenheit mit Krösche. Also deshalb glaube ich gar nicht mal so unwahrscheinlich. Habe ich dir da jetzt was geklaut?
Mir hast du nichts geklaut. Ich dachte, ich komme einfach nur mal zuvor. Ich würde mich sehr freuen, wenn Alex Meyer, der jetzt kurzzeitig Interim übernimmt von der U19, Chancen bekommt.
Ja, das wäre natürlich auch geil. eine Frankfurt-Legende. Ja. Ich muss sagen, Marco Rose ist ein guter Call, hatte ich jetzt nicht auf dem Zettel, aber stimmt, den muss man eigentlich immer nennen, wenn eine Trainerposition frei wird. Ich glaube auch, ich würde es ihm auch zutrauen, gerade eben auch mit den vielen jungen Spielern, da auch gewissermaßen weiterzuentwickeln. Deswegen kann gut sein, dass er es macht. Was ich noch auf dem Schirm hatte, war Jes Torup, der Augsburg-Coach, der auch eine sehr gute Arbeit geleistet hat beim FCA. Und ich glaube, da wird sich auch ein ganz enger Freund des Podcasts sehr freuen, wenn der Mann in die Bundesliga zurückkommt. Aber
ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich habe auch noch Namen aufgeschnappt, wie Hasenhüttl ist auch vereinslos. Ja. Also wäre auch ein Name, wäre jetzt aber, glaube ich, eher eine Art Downgrade, würde ich mal sagen. Dementsprechend die Frankfurter so ein bisschen im freien Fall. Die einzige Frage, die man sich da stellen kann bei der Trainerentlassung, ist, warum haben sie den eigentlich nicht schon früher rausgeschmissen? Also warum, das verstehe ich so oft nicht, warum macht man das nicht vor der Winterpause? Und dann haben die doch, suchen einen neuen Trainer und der hat dann wenigstens die Wintervorbereitung, wie so ein paar Wochen Zeit und nicht so einen kompletten Kaltstart mitten in der Saison. Aber muss man nicht verstehen.
Nee. Ich glaube manchmal, also bei Trainerentlassung ist es, glaube ich, schon auch ein Punkt, dass du die Argumente wirklich brauchst. Und ich glaube, zur Winterpause, muss man sagen, war einfach diese Niederlagenserie und die fehlenden gewonnenen Spiele noch nicht so groß, dass man einfach die Argumente wahrscheinlich gehabt hat. So habe ich es manchmal das Gefühl. Und ich glaube, dass Markus Krösche ja mit Dino Topmöller ja einen Trainer verpflichtet hat, den er auch sehr nahe stand und dem er durchaus auch sein Vertrauen gegeben hat, aber irgendwann wahrscheinlich erkennen musste, dass dieses Problem, was sie da haben, was sich also wirklich sehr deutlich eben zeigt, dass sie einfach zu viele Tore kassieren, sich nicht beheben lässt scheinbar, zumindest nicht mit diesem Trainer. Und es wird ja jetzt extrem spannend, weil man kann ja wirklich jetzt ein sehr klar Vor- und Nachher erkennen bei dem neuen Trainer. Also man kann ja den Toreschnitt schnell vergleichen, dann sieht man eben, ob es einen Trainereffekt in der Hinsicht zumindest gibt. Da bin ich mal sehr gespannt.
Ich finde, das größte Problem, was sich Topmöller selber ins Haus geholt hat, war, dass er wieder die Torwartfrage aufgeworfen hat.
Ja, absolut.
Also das war an sich schon geklärt, das war vorbei. So, das lag nicht an der Torwartleistung. Aber dass er da Kawasantos wieder zur zweiten Hälfte der Saison einsetzt als Nummer 1, ist einfach schade. Weil ich muss sagen, so, ich weiß nicht, ob alle Bayern-Fans so ticken wie ich, aber Topmöller war ja Teil von Hansi Flicks Trainerteam 2020, als sie das Sechstupel geholt haben. Und deswegen erinnern wir uns ganz gerne an den Herrn, wünschen ihm viel Erfolg. Aber ja, ich bin sehr gespannt, weil vergiss das. Ich wollte jetzt neues Fass aufmachen, machen wir nicht. Wir wünschen ihm viel Erfolg und wenn Herr Krösche Bock hat, bei uns in den Podcast zu kommen, wurde ja schon mal angefragt, nach wie vor die Türen immer offen.
Du meinst, Hannes will sich in Stellung bringen für den Trainerposten in Frankfurt. Ein Trainer, der gerade sehr viele Argumente auf seiner Seite hat und dementsprechend nicht um seinen Job bangen muss, ist auf jeden Fall Christian Ilzer, Cheftrainer von der TSG aus Hoffenheim. Ist wirklich meine Fußnägel stellen sich auf und dass wir jetzt dazu genötigt werden, hier von der sportlichen Situation über Hoffenheim sprechen zu müssen. Das machen wir nicht mit Freude, das machen wir nicht mit Spaß, aber leider haben sie sich verdient, dass sie auch Platz bekommen hier in diesem Podcast. Ich kann mich nicht erinnern, glaubt ihr, haben wir jemals in 127 Folgen über die TSG Hoffenheim gesprochen?
Nicht in Tiefe, ne.
Ich weiß es nicht mehr genau, aber man muss auch sagen, die TSG war in unseren Podcast-Zeiten lange nicht mehr so gut wie jetzt. Weil mit Jagelsmann, das war ja so 16 bis 18, glaube ich, ungefähr, die Zeit, und da haben wir noch nicht den Podcast gemacht und so, jetzt sag ich mal, von 22 bis 25 waren sie auch nicht so überragend, dass man über sie gesprochen hätte müssen.
Ja.
Nee, sie haben eigentlich die Rolle angenommen der grauen Maus. Also sie waren eigentlich irgendwie so das FC Augsburg 2.0.
Das FC Augsburg, der nicht existenten Vereine.
Ja.
Ganz kurz, an der Stelle, ich habe tatsächlich vor kurzem den ersten Menschen getroffen, der Hoffenheim-Fan ist. Also beziehungsweise für mich nicht der erste Hoffenheim-Fan der Welt, sondern ich hatte noch nie einen Hoffenheim-Fan kennengelernt und jetzt habe ich, und falls ihr uns zuhört, viele liebe Grüße, aber ja, find's auch crazy, dass es der Verein bei uns einen Podcast geschafft hat, obwohl wir haben darüber gesprochen, als Nader Jindawi zu denen kurz gewechselt ist, beziehungsweise hingewechselt ist jetzt.
Das klingt sehr nach einem Thema, das Hannes auf die Agenda gesetzt hat. Dann würde ich sagen, müssen wir mal kurz die sportliche Situation von den Herren aus Hoffenheim analysieren. 4 Spiele ungeschlagen, insgesamt 10 Punkte gesammelt. Das ist auf jeden Fall, die haben sich still, heimlich und leise auf Platz 3 verirrt, obwohl sie ja ein Spiel weniger haben als ihre Konkurrenten da oben drin. Ist ja hier Elli geschuldet, ihr wisst Bescheid. Jetzt erst kürzlich Leverkusen geschlagen mit 1-0. Da kann man sagen, Chapeau Hoffenheim, da scheint es einfach richtig gut zu laufen, oder?
Ich weiß nicht, ob das Spiel gegen Gladbach ein sehr großer Maßstab ist oder dem man das Team messen kann, weil Gladbach ist immer noch kacke. Aber das Spiel, ich habe selten eine Mannschaft so brillieren sehen und die andere Mannschaft so schwimmen. Ich weiß nicht, ob es zur Hälfte 4-0 stand, aber in dem Moment, wo Kramaric diesen Lupfer auspackt, dachte ich mir so, okay, ja, die haben einfach richtig Spaß. Und ich glaube, die Hoffenheimer profitieren sehr von der Tatsache, dass sie halt, so wie wir, niemand auf dem Schein, auf dem Kicker hatte, weißt? Niemand hatte irgendwie so Hoffenheim auf irgendeinem Zettel, weißt? Wir haben darüber gesprochen, dass Leipzig still und leise ihre Arbeit ganz gut macht, nachdem sie 6-0 verloren haben. Wir haben ab und zu hin und wieder gesagt, oh, vielleicht packt es Gladbach dann doch. Also mehrere Teams, aber Hoffenheim war non-existent. Und ich glaube, davon kann eine Mannschaft absolut profitieren. Ich muss auch sagen, es sind Spieler bei Hoffenheim, die jetzt mehrere Jahre Bundesliga-Erfahrung haben. Und ich glaube, die sind von Youngsters mittlerweile zu reifen Bundesliga-Profis geworden. Und ich denke, das passt perfekt in so eine Mannschaft. Die haben auch junge Spieler, die für die Nationalmannschaft interessant sein könnten. An sich passt es personell gerade perfekt. Und deswegen freut es mich auch für die, dass sie gerade so einen Durchbruch haben. Liegt aber auch so ein bisschen daran, dass die anderen Top-Mannschaften, die eigentlich da oben sein sollten, so ein bisschen strugglen. Aber sie haben es ausgenutzt und sind jetzt halt da. Und wie du sagst, ein Spiel weniger. Das heißt, vielleicht reden wir in 6-7 Wochen wirklich darum, dass Hoffenheim sich für den Champions-League-Platz qualifiziert, was crazy wäre. Europa League ist da an der Stelle realistischer. Aber aktuell, wenn man sich die Spiele anschaut und vor allem die Form der Spieler, Kramaric allen voraus, durchaus möglich.
Ja, ich muss mal sagen, eine Sache noch. Es war immer so ein bisschen überraschend letzte Saison, dass sie eigentlich so schlecht gespielt haben, trotz des eigentlich augenscheinlich guten Kaders. Und ich weiß noch, dass zumindest, also so ein bisschen im Kopf noch von letzter Saison, dass man immer wieder gesagt hat, okay, was ist da los? Warum kommt Hoffenheim nicht in die Pötte? Auch mit Ilze ja offensichtlich eigentlich einen guten Trainer von Graz verpflichtet. Und anscheinend ist jetzt das Triebwerk Hoffenheim wirklich in Gang gekommen und hat richtig losgelegt diese Saison. So ein bisschen wie Schalke 2019, 10-11 oder 10-11, 11-12, wo eben ganz viele gute Spieler und auch ein gutes Team eigentlich zusammengestellt wurde, aber dann am Ende nur auf Platz 10 oder so gelandet wurde, 2010-11. Und dann aber 2011-12 richtig, richtig reingestartet wurde. So fühlt sich's gründlich ein bisschen gerade bei Hoffenheim an. Und man hat ja auch gesehen, mit Tim Lempele und Fisnik Asnali hat man eben auch ein paar Spieler auch aus der zweiten Liga verpflichtet, die richtig eingeschlagen sind. Und das finde ich schon, ja, beeindruckend. Und ich bin mal gespannt, wo das alles endet. Ich stimme dir zu, Hannes, es könnte sein, dass es die erste Champions-League-Qualifizierung seit Nagelsmann wird. Und das wäre auf jeden Fall mal ein krasses Achievement für den Dorfverein.
Das ist wirklich ein Dorfverein.
Dieser Drecksclub, ja, wirklich, also dieser Scheißverein, Alter. Also wirklich, so eine Scheiße. Letztens wieder auch mal ein Spiel gesehen, wo wieder niemand drin saß, Alter. So eine Kacke.
Oh, ganz kurz. Habt ihr Wolfsburg Heidenheim geschaut? Ich weiß, dass wir gerade nicht drüber sprechen, aber da waren weniger Leute als bei unserer Live-Aufnahme dabei.
Ja, sag ich dir. Diese Schweine, wirklich, ey.
Okay, Brian, ihr merkt alle da draußen, Brians Körper musste sich gerade innerlich dagegen wehren, so viel Positives über Hoffenheim zu sagen. Und dann kam auf einmal sein natürlicher Trieb wieder durch und musste das wieder ausgleichen mit negativen Kommentaren über die TSG. Aber ist ja gut. Ich schließe mich der Meinung ja eigentlich größtenteils an habe dazu eigentlich auch gar nicht mehr allzu viel zu sagen, als dass ich befürchte, dass selbst wenn sie in die Champions League kommen, dass es ihnen wie üblich in Deutschland den kleinen Verein nicht gut täte. Und dann, glaube ich, sind sie nächstes Jahr ganz schnell wieder auf den Plätzen, wo sie sich die letzten Jahre eingefunden haben. Schön. Ich würde sagen, wir haben die Bundesliga eigentlich ganz gut eingeordnet. Ihr wisst Bescheid, wie der läuft, wie der Hase läuft. Wir haben das ein bisschen für euch einsortiert, haben über ein paar Lichtblicke sprechen können. Es ist natürlich noch viel mehr passiert, aber dafür sind wir nicht da. Dafür gibt es andere. Wir sind für eine ganz besondere Rubrik wie jede Woche da, und zwar das Dreierkette VBH Quiz.
Das Quiz. Jawohl, meine Lieben. Ich freue mich, dass ich heute euch zum Quiz begrüßen darf. Und ich habe, muss ich sagen, diesmal jetzt nicht so Krasses vorbereitet. Aber ich wollte etwas machen. Und zwar Folgendes. Ich hatte es vielleicht am Rande mal erzählt, dass meine WG und ich schönerweise das Pub-Quiz im altbekannten ehemaligen Arbeitgeberhaus von Hannes das Pub-Quiz gewesen konnten, und zwar im Logans. Und ich habe gedacht, wir mussten nämlich dann auch ein neues Pub-Quiz erstellen. Ich teste euch einfach mal. Keine Sorge, ich stelle nicht alle 30 Fragen unseres Quizzes, aber vielleicht aus jeder Rubrik mal eins. Und schau mal, wie ihr euch schlagt. Und damit geht's direkt los. Und zwar möchte ich von euch wissen, das ist jetzt der Bereich Allgemeinwissen. Wie lauten die vollständigen Vornamen von Albus Dumbledore?
Keine Ahnung.
Warte ganz kurz. Ich habe vor kurzem Orden des Phönix gesehen wo...
Ja, nee, wo er es sagt. Da sagt er es.
Ja, genau, das sagt er alle bei Orden des Phönix. Albus...
Ein Name solltet ihr auf jeden Fall kennen von ihm.
Sag mal den ersten Buchstaben, nur den ersten.
Albus P. W.
Pettigrew. Nee. Peter.
Albus Percival Wulfric. Brian. Dumbledore.
Ja, stimmt, fuck.
Kommen wir zum Thema. Ich fand noch eine Frage gut, die ist ein bisschen schwierig jetzt im Podcast zu stellen, aber es gab praktisch drei Armstrong-Namen. Und zu jedem musstest du den richtigen Vornamen und den richtigen Beruf ordnen. Hättet ihr das gewusst?
Louis Armstrong, Trompete.
Lance Armstrong,
Rennradfahrer. Und
Neil Armstrong, Astronaut.
Neil Armstrong.
Sehr gut, okay. da habt ihr mich jetzt gerade nicht enttäuscht. Kommen wir zum Thema Sport. Und da habe ich natürlich die Best-of-Fragen aus Dreierkette VBH Quiz-Jahrzehnten genommen. Unter anderem habe ich ein Bilderquiz von Maskottchen gemacht. Das mache ich jetzt nicht, aber ihr könnt natürlich vorstellen, welche Maskottchen da drin vorkamen. Unter anderem ein gewisser Stolle. Ich habe die Frage gestellt, Alexandra Popp ist nicht nur eine talentierte Fußballerin, sondern welchen Beruf hat sie denn auch noch gelernt? A. Krankenschwester, B. Zahnärztin, C. Tierpflegerin oder D. ist sie Polizistin?
Tierpflegerin.
Ich weiß es tatsächlich nicht, deswegen vertraue ich Walle.
Richtig, es war tatsächlich die Tierpflegerin. Die habe ich noch reingebracht. Und genau, das war das Thema Sport. Dann kommen wir noch zum Thema Literatur, Sprache und Filme. Da fand ich die Frage eigentlich auch ziemlich gut. Hier. Welcher Autor überlebte zwei Flugzeugabstürze, schoss sich versehentlich beim Versuch, einen Hai zu jagen ins Bein und hatte schließlich während des Ersten Weltkriegs über 200 Granatsplitter in seinen Beinen?
Ernest Hemingway.
Hat es sehr belesen, der Cineast unter uns, sehr stark. Tatsächlich war es Ernest Hemingway. Und dann hatten wir noch einen Bereich Geschichte. Das fand ich auch ganz spannend. Da war zum Beispiel die Frage, wie lange dauerte der 100-jährige Krieg ungefähr? Etwa 50 Jahre, etwa 80 Jahre, etwa 116 Jahre oder etwa 90 Jahre?
So, Hannes.
Das ist so eine Geschichtsphase im Geschichtsunterricht, wo man so 13, 14 ist und einen juckt es gar nicht. Dementsprechend, ich glaube, 116 Jahre hat er gedauert.
Walle? Ich sag auch irgendwas über 100. Ich schließe mich Hannes an, komm, auch 116 Jahre. Ja,
tatsächlich 116 Jahre, auch das habt ihr richtig erkannt. Kommen wir zum Feld der Naturwissenschaften. Und zwar, da hat man Biologe. Mein Urologe, nein Spaß, mein Mitbewohner, der auch Biologe ist, die Fragen gestellt. Und zwar.
Brians Mitbewohner, der auch sein Urologe ist.
Ja, das war jetzt ein bisschen viel. Hier. Wie lange dauert es circa, bis das Licht der Sonne die Erde erreicht? 5, 8, 10 Minuten oder eine Stunde?
8 Minuten.
8 Minuten, korrekt. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil. Oh, der ist gar nicht mehr drauf. Verdammt, wir hatten noch so einen allgemeinen Wissensteil. Aber das erzähle ich noch dann euch von anders. Das war auf jeden Fall so ein paar Beispiele aus unserem Packquiz, die es reingeschafft haben. Und eben, ich hatte auch echt einige Fragen aus unserem legendären Quiz dabei. Das war echt cool. Und ich muss auch sagen, manche waren ganz schön schwierig. Wobei die Maskottchenfrage, die wurde recht häufig richtig beantwortet. Also Stolle kannten sie alle. Ist ja keine Frage, wieso, ne?
Stolle war bekannt.
Das ist ja nice, danke,
Stark. Brian. Danke dir, Brian. Wunderbar. Wunderbares Quiz. Ich würde sagen, wie immer nach dem Dreierkette VBH Quiz gehen wir unmittelbar auf direktem Wege über zu Kicktipp aktuell, wo ich es dir überlasse, wie du das diese Woche logistisch löst, zwei Spieltage zu analysieren.
Ah, stimmt. Du hast recht. Das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Gehen wir mal auf den 17. Spieltag kurz zurück, weil da hatten wir sage und schreibe 3 Man of the Matches oder Woman of the Matches, muss man auch sagen. Franzi Schminz und Timo mit 21 Punkten sehr gut getippt, da auch meine lieben Glückwünsche, wobei auch noch ein Spiel offen ist, HSV gegen Bayern 04. Deswegen würde ich da mal sagen, gehen wir schnell drüber. Und jetzt zum 18. Spieltag, da gratuliere ich ganz herzlich Rexi Bexi mit 18 Punkten zum Spieler des Spieltages und gratuliere natürlich mir, weil ich in unserer kleinen Dreierrangfolge wieder nach vorne gerutscht bin, was mich natürlich auch freut.
Naja, Moment, punktgleich, mein Freund.
Aber ich stehe vor dir. BVH.
Ja, alphabetisch.
Ja, das kann man jetzt drüber streiten, woran das liegt. Auf jeden Fall steht Brian vor Walle und Walle vor Hannes. Das heißt, die Hierarchie ist klar geklärt. dann kann man noch ganz kurz auf die oberen Treppchen bekommen. Sheriff, Franzi, Tenne 7-9. Ich würde sagen, ich habe so ein bisschen geschaut, die Punktzahlen zwischen dem ersten und zweiten. Und es schmilzt. Es war davor 8, es ist jetzt 5. Also der Abstand zwischen Sheriff und Platz 2 zur lieben Franzi aus Leipzig, das ist wirklich sehr eng. Und deswegen bin ich da mal gespannt, wie die Saison noch weitergeht. Ich sag's jede Woche, Sheriff ist ein Elefant, der auf dem Ast sitzt. Und der Ast wird irgendwann brechen.
Das tut dem Elefanten gut, dass der Ast mal irgendwann bricht. Ich habe noch zwei kurze Anmerkungen. Ja. Einerseits möchte ich sagen, dass du hier von einer klaren Hierarchie zu sprechen, wenn wir beide punktgleich sind und 2 Punkte Abstand auf Hannes haben, das grenzt an eine Dreistigkeit und ist eine wirklich desaströse Lüge einfach nur. Und ich würde bei Rexy Bexy auch nochmal persönlich liebe Grüße ausrichten. Ja. Sehr stark getippt. Das ist nämlich der gute Mann, der bei unserer Live-Aufnahme den Trikotpreis gewonnen hat, unseren Trikot-Contest.
Ah, ja, dann auch nochmal ganz liebe Grüße. Ich weiß nicht, glaube wahrscheinlich nach Berlin, aber freut mich sehr, dass er auch hier, dass er nicht nur am Trikot performt, sondern auch eben in der Tipprunde. Ich möchte noch eine kleine Tipprunde Geschichte erzählen, und zwar durfte unser Gast Moritz Link am Samstag nach Konstanz fahren, denn er hatte Graduierungsfeier. Und zufälligerweise waren auch meine Eltern eben in Konstanz. Und es hat sich dann ergeben, dass wir dann freitagabends hier in der Weinstube zum guten Hirten saßen und sage und schreibe 8 Personen am Tisch saßen, die alle in dieser Tipprunde waren. Also irgendwann hat sich dieses Thema Kicktipp aktuell, da ging es dann eben Legendenstatus Silke Petra bis Abdu 9974, wann er wieder mal reintippt, über Sohn Torups und warum er sich wieder Morice nennen soll, bis Kiosk für alle. Also es war wirklich alles dabei, und es war wirklich, also ich saß da und dachte so, es ist schon irgendwie wirklich verrückt, dass diese Tipprunde so ein gutes Gesprächsthema sein kann. Und ich habe auch immer das Gefühl, gerade wenn meine Mom dann auf diese anderen Tipper trifft, das ist immer ein Riesenthema. Also auf jeden Fall sehr schön gewesen, musste auch an euch beide denken. Und ja, das ist eben meine kleine Anekdote, meine Kicktick-Anekdote.
Ja, sehr nice. Noah, an der Stelle als Social-Media-Beauftragter sage ich, immer schön Bilder machen. Weil so legendäre zusammenkommen, die müssen einfach festgehalten werden.
Ja, übrigens, ich möchte auch noch hier an der Stelle wie ein Shot erwähnen. Ne? Die hat auch gut getippt. Die wäre fast Tagessiegerin geworden.
Seit wann wird man hier erwähnt, wenn man fast Tagessiegerin wird? Das ist ja... Ich glaube, da sind gezinkte Karten bei dir im Spiel, Brian. Das ist ja, ich glaube, du bist da etwas voreingenommen.
Ich bin etwas voreingenommen, das mag sein. Aber ich habe mich wirklich auch sehr gefreut, dass sie so erfolgreich eben auch an dieser Tipprunde teilnehmen kann. Und jetzt reicht's auch wieder von Kipptipp aktuell. Ich freue mich, wenn wir über andere Themen sprechen. Ich glaube, wir haben eins ins Petto, da muss man gesprochen haben.
Ja, wir haben auf jeden Fall ein Thema dabei, da muss man auf jeden Fall drüber sprechen, weil es ist ein Skandalthema eigentlich, fast schon eher zu sein. Der Fußball hat mal wieder ein Skandärchen geliefert, dieses Mal verortet in Marokko beim Afrika Cup. Gestern wurde das Finale des Afrika Cups ausgespielt, Marokko gegen Senegal. Und da ist so viel passiert, dann müsste man eigentlich nicht nur eine eigene Folge dazu machen, sondern ich glaube, da wird es mit Sicherheit irgendwann eines Tages eigene Podcasts darüber geben, um einzuordnen, was in diesen 100 gefühlt 94 Minuten passiert ist. Nichtsdestotrotz wollen wir es dann doch nochmal versuchen, in ein paar Minuten das zu besprechen. Und ich glaube, ich überlasse das Feld erstmal Hannes einzuordnen und zu berichten, was denn alles passiert ist, weil ich glaube, du bist noch am besten informiert, was den Afrika Cup allgemein angeht.
Ja, ich muss sagen, ich habe ihn dieses Jahr ziemlich aktiv verfolgt. An erster Stelle auch wegen Karim, ein Fußball-Content-Creator, der uns ab und zu zuhört, mit dem ich ab und zu im Austausch bin. Der hat algerische Wurzeln, ist auch rübergeflogen nach Marokko, um dieses Turnier zu verfolgen. Dementsprechend habe ich immer mir seine Updates, seine Videos angeschaut und habe auch ein paar Spiele geschaut, die übertragen wurden. Und ich muss sagen, es ist ein brutal geiles Turnier. Also Wenn Europameisterschaft und Weltmeisterschaft uns zu öde werden und Weltmeisterschaft zu korrupt, whatever, dann schauen wir alle Afrika Cup, weil es richtig nice ist. Ich weiß nicht, ob ihr diese eine Figur gesehen habt von dem Fan von der Demokratischen Republik Kongo, der den ehemaligen Präsident Patrice Lumumba nachgemacht hat. So Sachen, einfach schöne Geschichten, die der Fußball schreibt. Aber wir kommen zum Endspiel. Ja, Senegal, angeführt von Sadio Mané, hat gespielt gegen Marokko. Marokko, Heim... Vorteil, brutale Kicker, Brahim Diaz, Hakimi, also ich meine, die sind bei der letzten WM ins Halbfinale gekommen, und es wäre der erste Titel gewesen in 50 Jahren, das hatte ich auch irgendwie nicht auf dem Schirm, ich dachte, Marokko ist immer eine starke Nation gewesen, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, und es gibt ja so die bösen Stimmen, die sagen, das Spiel war eigentlich gezinkt für Marokko, Und wenn man sich das Tor anschaut, das erste Tor, was Senegal aberkannt wurde, könnte man das glauben. Weil das war eine Ecke, der senegalesische Spieler, dessen Namen ich leider gerade aktuell nicht vor mir habe, hat den Marokkaner, es war Hakimi, so ein bisschen gefoult, weißt, aber so wie in der Mensa, wenn du mit deinem Tablett an den Leuten vorbeigehst und halt so ein bisschen anrumpelst, so war das. Tor wurde aberkannt. 10 Minuten später gab es einen Elfmeter, auch so ein Fake-Elfmeter. Das war so ein Kontakt wie damals in Barry's, wenn du dir einen Shot geholt hast und jemanden anrumpelst, so ein Kontaktchen war es. Und dann gab es einen Elfmeter und dann die Szene, die wir alle kennen, der senegalesische Trainer hat gesagt, Jungs, runter vom Feld. Der Elfmeter, den gibt's nicht. Und da meine Frage an euch, ist es gerechtfertigt? Darf man das machen? Darf man als Trainer von einer Nation in einem Finale sagen, hey Leute, der wurde gerade ein Elfer gegen uns gepfiffen, der in meinen Augen keiner ist, kommt alle runter.
So. Na, natürlich nicht. Also, das ist ja Wahnsinn. Wo kommen wir denn da hin? Das ist doch, also allgemein, überhaupt auf die Idee zu kommen, zu sagen, Leute, nee, kein Bock auf die Schiri-Entscheidung, wir hauen jetzt ab. Wir verlassen das Spielfeld.
Das krass. Und dann hat sich ja diese, es ging ja dann noch weiter, weißt du, dass die Spieler dann an den Seitenrand standen, war eine Sache. Dann kamen die Fans, haben von oben gepöbelt, Polizei ist aufs Feld gerannt, dann sind ja auch diese geile Bilder entstanden. Und dann muss ich sagen, eine sehr geile Aktion von Sadio Mané, der zu seinen Jungs gesagt hat, hey, wir spielen das jetzt zu Ende. Weißt du, jetzt ist ein Elfmeter gepfiffen, so scheiß drauf, Nachspielzeit hat gerade angefangen, let's go. Also das machen wir jetzt. Wenn wir verlieren, verlieren wir auf dem Feld. Und dann eine nächste skurrile Szene, wie sie eigentlich echt nur der Fußball schreiben kann. Brahim Diaz, in Spanien geboren, alle spanische Nationaljugendteams durchlaufen, hat sich aber dann für das Land seiner Eltern Marokko entschieden. Aus Castilla, also aus der Jugendabteilung von Real Madrid, viele wollten, dass er für Spanien auftritt, er entscheidet sich für Marokko und macht dann einen Panenka. Weißt, spielt dann ein Panenka, Elfmeter, du kannst den ersten Titel für dein Land gewinnen nach 50 Jahren, Panenka. Eure Meinung dazu, ganz kurz.
Es gibt ja die Da bin ich jetzt, Moment, da muss ich genau, da wollte ich gerade nämlich einklinken. Ich überlasse jetzt hier das Feld über Brian, weil wir haben ja unter uns den offiziell ernannten Beauftragten für Verschwörungstheorien. Yeah. und da,
geil, ich wollte genau das sagen, Junge, krank.
Und ich habe es nämlich gerochen. Ich wusste schon, was jetzt kommt zu dem Elfmeter. Deshalb, Brian, bitte biete uns deine aktuelle Verschwörungstheorie zu diesem Fall.
Ich habe, es gibt die Verschwörungstheorie, dass praktisch Brahim Diaz in diesen Gesprächen, wo die senegalesische Mannschaft zum Teil in den Katakomben war, dazu gedrängt wurde, diesen Elfmeter absichtlich schlecht zu schießen. Weil eben ausgleichende Gerechtigkeit und weil sonst eben, ja, also Chaos reingebrochen wäre. Ich persönlich glaube nicht, dass es so gewesen sein wird, so war, weil einfach das Verhalten von Brahim Diaz danach schon irgendwie Bände spricht. Klar, kann sein, dass es vielleicht dieses Angebot für ihn gab und dass man darüber diskutiert hat, aber ehrlich gesagt, das halte ich schon für sehr unwahrscheinlich, dass er dann da irgendwie sich zurückhält. Und ich weiß, dass man weiß, dass Fußballspieler selbst bei diesen kritischen Entscheidungen dann häufig auch das gar nicht so krass hinterfragen, weil es einfach zu wichtig ist. Deswegen, ich glaube diese Verschwörungstheorie nicht, aber sie passt eben ganz gut in dieses wahnwitzige Spiel rein.
Bin ich ehrlich? Diese Verschwörungstheorie, ich habe auch schon davon gehört und gesehen und auch Videos dazu schon gesehen. Ich glaube sie zu 100%. Und zwar, der Beweis findet sich in den Feldspielern Senegals unmittelbar nach der Ausführung des Elfmeters. Also malt euch dieses Bild aus. Es ist das Afrika-Cup-Finale. Es steht 0-0 in der, keine Ahnung, es war ja immer noch die Nachspielzeit, es war noch nichts Verlängerung. Ja,
es war 90 also, plus 13 offiziell.
Genau, 90 plus 13. Das ist quasi die letzte Aktion des Spiels. Du kriegst einen Elfmeter gegen dich, dein Torwart hält den Ball. Wie würdet ihr reagieren als Feldspieler?
Komplett durchdrehen, also wirklich den Typ küssen, umarmen, den Torwart wahrscheinlich zum Paten meiner Kinder machen.
Genau, also die Bilder, die wir vor Augen haben, ist wie die Reaktion 2006 von Lehmann, wie er mit dem Finger wackelt und die ganze Mannschaft auf ihn zurennt nach dem Elfmeterschießen gegen Argentinien. So aber nicht Senegal. Jeder einzelne Feldspieler dreht ab. Jeder einzelne Feldspieler hat abgedreht, als wäre es der unwichtigste Elfmeter aller Menschheit, der Menschheitsgeschichte. Deshalb, ich glaube, da ist tatsächlich was dran an der Verschwörungstheorie. Ich glaube, da sind Absprachen auf jeden Fall vorgelegen.
Ist auf jeden Fall ein wichtiges Indiz, auf jeden Fall. Ich sag auch nicht, dass ich es nicht glaube, aber einfach so, wie er reagiert hat, ich weiß auch nicht. Also es ist auf jeden Fall skurril. Ich möchte einen Satz oder ein Wort sagen, was mich immer wieder jetzt, auch wenn man die Geschichten vom Afrika Cup gehört hat, es ist ein unglaublich unkonventionelles Turnier gewesen. Also gerade eben, was den Fußball in den letzten Jahren ausmacht, diese durchorganisierte, teilweise perfekt selbstgemachte Show, gerade die Konsorten wie Infantino eben herbeiführen wollen, die wird da in diesem Turnier wirklich gebrochen, muss man sagen. Und sowohl was teilweise die Schiedsrichterleistungen, die Spiele angeht, war es wirklich eigentlich ein verrückter, total verrückter, aus der Zeit gefallener Moment der Fußballgeschichte. Und deswegen wird man wahrscheinlich das Turnier sehr lange in Erinnerung behalten, weil eben auch das, was man so denkt, jetzt gerade die nächsten Turniere, WM 2026, WM 2030, die werden alle sehr, sehr durchgetaktet und sehr durchchoreografiert sein. Und da glaube ich, dass so ein Afrika-Cup doch schon eine sehr, sehr große Ausnahme sein wird. Und ja, da bin ich schon erfreut drüber, dass man jetzt sich auch darüber nochmal Gedanken machen kann, über solche Sachen. Und eine Sache noch, die finde ich, die sollten wir nicht unerwähnt lassen, ist, Marokko wird 2030 Gastgeber sein. Und so wie die mit Senegal umgesprungen sind, also es geht ja jetzt nicht nur um diese vermeintlichen Foulelfmeter und das aberkannte Tor, sondern auch, dass da irgendwie diesem Torwart das Handtuch geklaut wurde. Das ist absurd.
Ja, mehrfach.
Mehrfach.
Nee, es ist wirklich, dass es da Leute abgestellt wurde, weißt du? Da waren Leute abgestellt für Torwart-Handtuch klauen.
Also ich muss ehrlicherweise sagen, das ist auch irgendwie so Handtücher, also eigentlich im deutschen Kontext ja immer damit verbunden, mit irgendwelchen Platzreservierungen. Im marokkanischen Sinn wird das eben als gefährlich betrachtet, wenn man gewinnen will, scheinbar. Also das ist, ja, also, aber um den Kreis noch zu schließen, ne, also es ist ja Gastgeberland und da, finde ich, hat jetzt sich Marokko nicht unbedingt gerade so präsentiert, als hätte man das machen sollen in dem Fall. Obwohl ich eigentlich es eine große Fußballnation finde, ist schade.
Ich an der Stelle nur ganz kurz, ich finde, Marokko hat sich als Organisator dieses Turniers sehr gut präsentiert, weil die Stadien sind top, also wirklich so ja, mega renoviert. Es gibt, stimmt, Gott sei Dank in vielen von den marokkanischen Städten die Infrastruktur dafür, weißt, Marrakesch ist eine Millionenstadt, Rabat ist eine Millionenstadt, Casablanca ist eine Millionenstadt, sogar Tanger hat genug Infrastruktur, Hotel, Metro, um Leute zu empfangen. Ich finde, da hat sich das Land sehr gut gezeigt, aber sportlich, das war also jetzt vor allem im Finale sehr, sehr grenzwertig, weil ich würde kurz noch berichten, wie es weiterging. Brahim Diaz, sei mal hingestellt, ob ihm 100 Kühe geboten wurden oder nicht. Oder ob ihm gesagt wurde, so, hey, wenn du den reinschießt, knallen wir dich ab. So, Punkt. Wie es dem auch gewesen sei. Dann ging die Nachspielzeit los und in der dritten Minute der Nachspielzeit hat Senegal getroffen. Die haben sich dann auch extrem gut geschlagen, haben das 1-0 über die 120 Minuten dann gebracht und waren dann zum zweiten Mal in den letzten 5 Jahren Gewinner, weil die haben 2021 auch gewonnen und jetzt 2025 wieder gewonnen. Mané hat seinen Rücktritt von der Nationalmannschaft angekündigt. Also an sich ein Fairy-Tale-Ending für Senegal und auch ein geiles Schlusskapitel gewesen von diesem wirklich turbulenten Wochen des Afrika-Cups, aber wie du auch gerade gesprochen hast, Brian, es war für mich ein Turnier der Fans so ein bisschen. Weil ich muss sagen, ich kenne mich sehr gut mit lateinamerikanischen Fanbasen aus, jetzt auf Nationalebene, europäische, ab und zu so ein paar asiatische, weil man einfach weiß, dass da der Ballsport schon sehr wichtig ist, aber ich hatte viele afrikanische Fanbases gar nicht auf dem Schirm. Und die haben so geile Bilder kreiert, die haben so coole Atmosphäre in den Stadien gemacht, dass ich mich freue, dass dieser Kontinent eine Teilorganisation einer WM wiederbekommt mit Marokko. Und es hat einfach Bock gemacht. Ich freue mich für die ganzen europäischen Teams, die jetzt ihre Spieler zurückbekommen. Und ein Fact, den ich an euch weitergeben wollte, beziehungsweise ich wandle es in eine Frage um. Wo denkt ihr, sind die meisten Spieler geboren, die bei diesem Afrika-Cup als Teilnehmer dabei waren?
Ich habe die Statistik gesehen. Das war doch irgendwie, war Frankreich, ne?
Genau, über 100 Spieler, die da mitgemacht haben, sind in Frankreich geboren. Das finde ich auch crazy. Auch ein Zeichen der, ja, ich weiß gar nicht, das Zeichen von was man
deuten möchte. Oh ja, jetzt wird's spannend.
Ja, nee, ich wollte gerade sagen, der Globalisierung, aber natürlich auch der Tatsache, dass eine Kolonialmacht Länder strukturell so kaputt gemacht hat, dass Leute flüchten müssen. Ich glaube, das ist ein politisch korrekteres Fazit. Aber ja, nee, einfach ein krasses Turnier. Das Endspiel hätte wirklich niemand voraussagen können. Und mich freut es sehr, dass es dann doch noch in unsere Aufnahme geschafft hat.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, schließen wir auch die Akte Afrika Cup und schließen die Akte Dreierkette VBA 100, Folge 127. Brian steht übrigens schon seit 20 Minuten für euch da draußen. Ihr könnt das ja nicht sehen und tippelt nervös hin und her. Das macht mich ganz verrückt. Brian, ich weiß, es ist schon okay. Darfst du dafür anfangen mit deinem Topspiel der Woche? Wir verabschieden euch wie immer mit unseren drei Spielempfehlungen, die ihr diese Woche auf gar keinen Fall verpassen dürft.
Ja, ich habe tatsächlich ein Topspiel der Woche. Weiß nicht, ob es ein Topspiel ist, aber in der Europa League, die jetzt an diesem Donnerstag wieder stattfindet, trifft die Roma aus Rom. Nee, das kann man glaube ich nicht sagen, oder? trifft die Roma auf den VfB Stuttgart. Ich glaube, das wird ein spannendes Spiel. Roma auf jeden Fall mit Stuttgart, würde ich sagen, einer der Top-Teams in dieser Europa-League-Saison. Und glaube ich, wird auf jeden Fall auch richtungsweisend, ob Stuttgart es direkt weiterschafft unter die ersten 8.
Sehr schön, Brian. Ich schließe mich dir direkt an, weil ich nämlich auch überlegt hatte, das Spiel zu nehmen. Hab mich aber für ein anderes Spiel der Roma diese Woche entschieden. Und zwar am Sonntagabend empfängt die Roma AC Milan mit ihrem neuen Topstürmer aus Deutschland, Niklas Füllkrug, muss man an dieser Stelle sagen. Herzlichen Glückwunsch zum überragenden Matchwinner am Wochenende gegen Lecce. Und man muss natürlich sagen, ärgerlich, dass direkt beim ersten Auswärtsspiel das Hotelzimmer ausgeraubt wurde und die Luxusuhren im Wert von 500.000 verschwunden sind. Nichtsdestotrotz, ich wünsche Füllkrug auf jeden Fall, dass er sehr gut ankommt in Mailand und dass er sich für die Weltmeisterschaft empfehlen kann. Hannes, was hast du dabei?
Mich wundert, dass keiner von euch beiden das Hamburg-Derby angesprochen hat, was am Freitag stattfindet. Aber ich mache jetzt nicht so als Wannabe-Fußball-Romantiker, ganz ehrlich, weil alle wissen, dass mich das Spiel nicht juckt. Ich gucke nach Spanien. Da muss Álvaro Arbeloa irgendwann mal zeigen, dass er doch einigermaßen dirigieren kann, diese Mannschaft. Die haben 2-0 am Wochenende gewonnen, aber gegen einen vermeintlich schwachen Gegner. Jetzt geht es gegen Villarreal ran. Villarreal kämpft um die Champions-League-Plätze. Dementsprechend am am Samstagabend ist es, gucke ich zu, wie Arbeloa seine erste richtige Probe hoffentlich besteht, weil die erste hat er ja gar nicht bestanden, indem sie rausgeflogen sind aus dem Pokal.
Mal schauen, ob es da auch wieder so ein imposantes Pfeifkonzert gibt, wie beim letzten Spiel von Real. Schön, ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch beiden. Hat mir sehr Spaß gemacht. Ich finde, ich bin auch gut reingekommen ins Jahr 2026. Brian, was sagst du? Hat die Leistung gestimmt?
Die Leistung hat gestimmt. Ich glaube, wir würden dich gerne im Podcast behalten. Nimmst du das Angebot an?
Sehr gut. Ja, ich nehme den Zettel zum Recall gerne an. Wunderbar.
Sehr gut. Da freue ich mich.
Jungs, ich wünsche euch was.
Ja, macht euch eine schöne Woche, ihr Lieben da draußen, und vergesst nicht zu tippen am Wochenende, und dann hören wir uns wie gewohnt wieder Anfang nächster Woche.
Macht's gut, meine Lieben, passt auf euch auf.
Ciao, ciao.
Tschüss, ciao.
Tschüss, ciao, Brian, das ist doch.
Das ist meiner. Das ist auch manchmal meiner. Ciao, ciao.